Il primo, quello che dicevi tu, sulla cultura non sono d'accordo, che non esista una cultura di valore o di madrelingua italiana, non so come vuoi definirla in Alto Adige. È vero che ci sono anche, appunto, anche di madrelingua tedesca, cioè è vero che ci sono appunto Kaiser, Langer, Scheuer, eccetera, però è anche vero che hanno avuto un cammino molto difficile, non sono stati riconosciuti come parte della cultura ufficiale, anzi
dissidenti italiani.
Sono stati emarginati. Ma
Lucio Luce Andrea.
Dissidente,
io l'ho detto ironicamente. Ho detto dimmi un dissidente, nel senso uno che ha detto al proprio gruppo linguistico abbiamo delle grosse responsabilità, la nostra politische Führung fa schifo, non abbiamo capito come funziona l'autonomia, lo capiamo con un ritardo di 40 anni. Lui prova a dire queste cose, no? Chiaramente non riesce a essere.
Però secondo me qui si rimane dentro quello che diceva Stefano, cioè si guarda solo la realtà locale. Cioè già Langer non si riconoscerebbe in una definizione di questo tipo, cioè lui non è che ha solo parlato dei limiti della cultura di un tedesco. Cioè lui ha parlato.
Anche fatto.
Sì, ma ha parlato di tutta la realtà, diciamo, altoatesina, su tirolese, di
tutti gli altri. Ma io sono disposto anche a parlare sul Cile, però vabbè, io sono stato invitato per parlare del sul Tirolo.
Cioè, okay, una volta che non si riconoscerebbe una categoria, no? Anzi, quindi
si parla del sul Tirolo, si parla del sul Tirolo.
Sì, ma lui non ha parlato solo del sul Tirolo, esatto.
L'autonomia nel mondo, c'è accanto il più illustre studioso di uno che ha studiato, che ha fatto le comparazioni tra certo che nel mondo il Sudtirolo, esistono delle dinamiche nostre proprie che sono ancora insoddisfacenti, generano ancora insoddisfazione.
È quello che noi volevamo portare nella discussione scegliendo queste parole, è che mi sembra di poter sintetizzare che crediamo tutti in un modo o nell'altro di vivere un po' in una gabbia dorata dove i nostri problemi, i cartelli sono i più grandi del mondo, quando a poche centinaia di chilometri da qui si scambiano. Ma il punto è come superare anche questi problemi che, per quanto possono essere piccoli, però caratterizzano, bloccano un po' la nostra esistenza, fermano la nostra autonomia, perché c'è sempre uno che frena, che dice no, io non voglio andare, questa non è la mia autonomia, non è la mia casa, non mi riconosco, no? Quindi, il nostro, cioè la nostra associazione era come liberarsi di questo, e qua volevo lanciare un'altra parola, da questa tradizione, che è un po' una tradizione di conflitto permanente, però di bassa intensità. Non ci facciamo la guerra, però abbiamo bisogno di quel minimo di conflitto.
Questo sì. E questo sarà sempre così, però, cioè tutti quelli che si illudono, anche ieri diceva, wir wissen endgültig diese, das ist wirklich ein Irrtum, absolut, 100%, wir werden endgültig gar nichts tun. Das ist die Kategorie der Endgültigkeit, da muss man wirklich wegradieren. Wir werden ständig mit Konfrontationen, wenn wir zwei oder mehrere Gruppen erhalten wollen, wenn wir eine Assimilierung wollen, dann es wird endgültig gelöst. Also Mussolini hat einmal gesagt, zu Recht, i problemi delle minoranze non possono mai essere risolti, solo ribaltati.
Visione fascista.
Sì, ma molto realista.
No, molto cinica. È diverso.
Se fosse realista. Io volevo solo finire.
Risolti.
Cerco di essere più breve, perché sennò.
Risolti significa. Wir müssen endlich jetzt diese Probleme, die wir haben, nie mehr haben. Nein, wir werden neue Probleme haben. Wir werden, wenn wir sozusagen, und dann wir müssen uns gewöhnen, Dammi tu un zucchero, alzai le condizioni, da risolvere le condizioni. Wir abbiamo sentito unterschiedlich und wir müssen sozusagen mit dieser Unterschiedlichkeit umgehen, locker umgehen.
Vielleicht come facciamo? Forse l'arte
non
ha
risposto.
No,
posso dare una risposta?
La risposta adesso?
Sicuramente un passaggio è quello che a cui accennava anche prima Adele, della ricostruzione comune della storia, e questo è un tentativo che si sta facendo, cioè non c'è solo Romeo, c'è anche von Hartungen che lavora insieme, prego? No, che lavora insieme alla stesura di un manuale che, come dire, presenti i punti di vista diversi, no?
Quindi la nostra storia condivisa si diventa una storia diversa.
No, condivisa, perché?
Condivisa nella diversità. Ma c'è tanta gente che dice, arriviamo al manuale unico in cui finalmente c'è scritto la verità sulla quale...
Ma la verità non esiste, la verità non esiste, la verità è legata al punto di vista ed ha anche una sua, come dire, articolazione storica. È chiaro che questo è un aspetto. Secondo, io ritorno, forse perché sono filosofa prevalentemente, al tema del linguaggio. Perché parliamo di problema etnico? Cioè, già parlare di problema etnico è già... dare una certa definizione fino a sì, invece un problema linguistico, politico, sociale, parliamo, cioè troviamo un'altra definizione, perché l'etnia è già un concetto problematico e anche carico di conseguenze. Poi l'altra cosa importante è che il discorso di autonomia, cioè dell'autonomia, cioè l'autonomia non è qualcosa di statico, l'autonomia dinamica si è parlato, no? Cioè, la proporzionale è vero che ha garantito un equilibrio e era necessaria sicuramente come soluzione dopo la seconda guerra mondiale, dopo il 45, sicuramente. È anche vero che adesso è diventata una forma di garantismo, nel senso che io vado nell'ufficio pubblico e so che posso parlare la mia lingua, è un bene, ma dall'altro lato mi impedisce di magari imparare l'altro, no? L'altra lingua. No, la proporzionale significa che assolutamente, penso di saperlo, cioè io vado in un ufficio pubblico e trovo una persona che parla la mia lingua, questo è la proporzionale, no? Una divisione delle...
No, scusa, forse no. È proprio frainteso.
No, se mi lasci finire posso dirti cosa intendo io. Cioè, forse oggi non ha più senso parlare di bilinguismo e di proporzionale, perché oggi la proporzionale è basata sul censimento etnico, è basata sulla diciamo, popolazione, sulla dichiarazione di appartenenza a gruppo linguistico, e noi sappiamo che già Langer molti anni fa, ma oggi forse Adele lo sa più meglio di noi, cioè chi viene, ma anche forse Angelica, giustamente, chi viene da fuori deve dichiararsi aggregato a un gruppo linguistico, se vuole accedere a determinati servizi, se vuole entrare a far parte dell'amministrazione, se vuole lavorare nel mondo della scuola, per esempio. È chiaro che adesso, nella società di oggi, non ha più senso questo discorso, perché che una persona che lavora, cioè un indiano, venga qui e si dichiari aggregato a un gruppo linguistico italiano, tedesco o ladino, è ridicolo, perché cioè, non c'è un legame, è solo un opportunismo, cioè io mi dichiaro così perché trovo più facilmente lavoro. Sì, quindi anche la proporzionale non è più legata alla situazione reale. Cioè è chiaro che è provocatorio questo, è chiaro che bisognerebbe arrivare a una situazione in cui ognuno parla la lingua dell'altro, è chiaro, cioè, certo, però è ridicolo oggi, cioè, questa secondo me, questa è una delle cose che dovrebbe cambiare, perché nella società di oggi non ha più senso.
Fa un po' sorridere, no? Per esempio nel 2009 la mia moglie francese si è dichiarata tedesca proprio ed è anche a Hofer, no? 90
anni
perché,
fa
c'è questa facile di trovare lavoro, no? Cioè, stiamo veramente scivolando verso
chiedano se ti vuoi dichiarare, ma non ti devi
No. Per insegnare, per entrare nel mondo della scuola, per avere una casa, però devi dichiararti. Se no, anche se io insegno nella scuola italiana, io devo essermi dichiarata.
Chiaro, ma c'è cioè, quello che... Non devo dichiarare. Cioè,
non
hai a
che fare con la un posto pubblico.
Esatto. Sì.
Una dichiarazione
o una casa.
Alla funzione di usufruire delle opportunità. Quindi non è una dichiarazione di identità, ma è Comunque io avrei da proporre proprio qualcosa su questa questione di come superare la proporzionale che richiede la dichiarazione di appartenenza etnica o etnolinguistica, come vuoi. C'è qualcuno che chiede proprio l'abolizione tout court, e forse proprio nel campo del settore sociale delle case sicuramente ci sono altri sistemi per distribuire equamente le case, altre risorse, proprio seguendo soprattutto solo il criterio del bisogno. E per i posti pubblici invece ci sono altre ragioni ancora, forse proprio si può superare anche positivamente la proporzionale ricorrendo, riprendendo il bilinguismo, la capacità linguistica come tale, come un elemento fondante, centrale dell'attività professionale nel servizio pubblico. Quindi non è ciò che io propongo, non è la stessa cosa come proposto tante volte i Verdi, proprio, o anche qualcuno della destra italiana, proprio di lasciar perdere quella proporzionale, ma di mettere al posto questa capacità linguistica nei concorsi, e significa applicare dei metodi di assunzione del servizio pubblico simili, analoghi a quelli già praticati a livello comunitario. Cosa si chiede? Saprete probabilmente, a Bruxelles, ai posti dell'Unione Europea, si chiede di conoscere almeno tre lingue, da noi sarebbero almeno due, e saperli applicare nel proprio settore professionale. Per noi sarebbe una cosa, un marchingegno piuttosto semplice, sostituire quindi il metodo di concorso monolingue, più patentino, con un concorso bilingue, però effettivamente bilingue.
Questo si spunge,
una cosa semplice.
Io direi anche tre lingue, va benissimo, perché
sì, cioè, almeno delle carriere superiori.
A me interessa che, per esempio, parliamo dei primariati in ospedale, a me interessa che se c'è un primario sia bravo nella sua materia, no? nella sua specializzazione, che poi sappia comunicare con me in inglese, in tedesco o in italiano, per me è uguale. Ci può essere anche qualcun altro che fa da tramite, ma cioè, per me è più importante che sia...
Se tu c'è un tumore che lo spiega in tedesco, sai, e colpo l'interprete, guarda che la comunicazione medica...
Guarda, mi è successo, io sono andata in ospedale per una cosa grave ed è a mezzanotte, c'era solo una dottoressa austriaca e mi ha parlato in tedesco, però...
Ma tu sei sempre una persona di cultura, tu pensi a una persona che invece vuole...
È successo anche viceversa, c'erano delle signore della Valle Nostra che erano operate al cervello e che appunto ricevevano le indicazioni in italiano, caso c'ero io.
Se mia madre, che ha problemi gravi, venisse qua in una clinica dove non le parla in italiano, lei andrebbe via, sarebbe triste.
No, ho capito, ma infatti ci vuole qualcuno che fa da filtro, però mi interessa che sia un bravo medico. Cioè, non deve essere un limite.
Ma perché il medico non può essere bilingue?
No, trilingue, per me va benissimo.
Questi scienziati straordinari che sanno tutto del pancreas e non parlano due parole. Parlate tedesco, parlate l'italiano. Dio,
ma anche se vedete
tutti. Perché?
Ma va anche l'inglese.
Lo scienziato però non parla una parola.
Per estremizzare è meglio che mi salvi in swahili che mi dica con l'alleanza in
italiano. Vielleicht versuchen wir wieder. Es war uns natürlich klar, wir haben einen Parcours gelegt mit bestimmten Begriffen, um dann doch zu einem auch für uns zu einem Ziel zu kommen, das wir natürlich gerne irgendwie ansprechen möchten. Dass nämlich die Autonomie, wie sie in Südtirol gelebt wird, von bestimmten Problemen nicht loskommt. Es ist immer noch diese vielleicht Opferrolle, die wir heute schon besprochen haben. Es ist keine Rache, kein Revanchismus, der ist umgelagert worden, dann doch auf eine institutionelle, eingebundene Ebene mit proportional, also mit dem ethnischen Proport, dass es eben einen Ausgleich gibt. Also es gibt ja wohl funktionierende Mechanismen, die auch ihre Schwäche haben, wie auch andere Mechanismen, die vielleicht wirklich Probleme schaffen. Das Grundproblem war für uns, so wie wir es gesehen haben, eher, dass das institutionelle Gefüge recht gut passt, sondern dass eher das Problem ist, dass wir die Möglichkeiten, die es bietet, nicht ausnutzen. Letzter Begriff wäre ja auch dann noch gewesen Freiheit. Also welche Freiheiten können wir uns aus diesem System herausholen, nachdem wir schon Opfer dekliniert haben und definiert haben. Also welche Freiheiten bietet dieses System und warum, vielleicht auch nochmal als Frage, ist es bis jetzt nicht möglich gewesen, dass alle Sprachgruppen im Lande eben diese Autonomie als ihre Verfassung, als ihr Statut des Zusammenlebens gesehen und interpretiert haben. Warum gibt es da so viele unterschiedliche Interpretationen und auch Visionen und auch Abneigungen dagegen, das in dieser Weise zu interpretieren?
Ich glaube, wenn ich da jetzt als erstes gleich reinspringen darf, das haben wir jetzt die letzten zwei Stunden schon gut ausgearbeitet, um das noch nicht ist. Das sind genau diese Begriffe Angst klar, und so weiter.
Deswegen haben wir das.
Ich hätte einen ganz anderen Ansatz, den möchte ich kurz einbringen, weil das war aus Ihrer Wortmeldung sehr gut erkennbar. Von was sprechen wir hier? Sprachlich, ethnisch, welche Konflikte? Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Wenn ich den Konflikt in Südtirol auf die Sprache Deutsch oder Italienisch reduziere, dann vergesse ich, dass für einen Gutteil dieser Menschen hier in diesem Land der Staat Italien immer noch sehr weit weg ist, dass sie mit diesem Staat nichts anfangen können und es unheimlich viele gibt, die auch mit dem Staat gar nichts zu tun haben wollen. Das heißt, ich würde schon von einer ethnischen Diskussion ausgehen. Ich würde sagen, es gibt viele Südtiroler, die sich nicht als Italiener fühlen. Und ich würde mal sagen, es könnte bei der deutschen Sprachgruppe durchaus auch eine Mehrheit sein. Und deshalb ist auch dieser Ansatz der heutigen Welt ganz interessant, weil Sie, Angelika, du hast vorher den Artikel 5 vorgelesen, für mich reiner Ausdruck des christlich geprägten Subsidiaritätsprinzips, zurück auf die lokalen Ebenen, wo man das machen kann, weniger Macht im Zentralstaat, hat für mich autonomiepolitisch überhaupt in dieser Ebenen-Diskussion in Situation null Relevanz. Könnte uns nützen, wenn sich der italienische Staat dazu bekennen würde, wenn wir die ganze Devolution-Diskussion sehen, Steuerföderalismus ist ja ein aufgesetzter Blödsinn, so wie er jetzt läuft, sehe ich da wenig Zugänge und Fortschritte. Also bitte entfernen wir uns nicht von der ethnischen Diskussion heute. Ich provoziere jetzt ein bisschen, aber
etnica o nazionale? Cioè, nel senso.
Nazionale di Sittola sono
diverse del mondo. Ma è qualcosa di diverso.
Ma nazionale
dall'idea di Stato, cioè sono due cose diverse.
Ma abbiamo il problema se queste Sittola vielfach nicht als Italiener fühlen. Sie wollen mit diesem Staat möglichst wenig zu tun haben.
Allora, Problema.
Genau, das gibt es aber, das ist meine Beobachtung. Und das ist nicht nur meine Beobachtung.
È una cosa diversa dall'etnia, secondo me. Non so, poi i teorici, forse più esperti. Cioè, etnia è una cosa.
È spesso una scusa, però esiste clamorosamente quello che ha dichiarato Mattias riguardo a un sentirsi una cosa a sé stante.
Allora, il concetto di nazione.
Ma se si sente bene,
ma che nazione?
Esattamente, ma la razza non esiste biologicamente, geneticamente.
Però se uscire da questo,
il razzismo c'è. Perché la percezione è che ci sia la razza, quindi non è che solo perché non ha effetti, ha effetti, vuol dire che sono esistenti.
Su questo abbiamo, però, cioè la scienza, su questo il discorso di etnologia, ma tutta la riflessione anche sul concetto di etnia ha raggiunto una chiarezza ormai, guarda, assolutamente cristallina. Non è un concetto ontologico, è un concetto regolativo, è un concetto ontologico, un concetto regolativo. Cioè parliamo di etnia come Sammelbund von Eigenschaften, die dekliniert werden können in die Sprache, gehört dazu, Tradition, bla bla bla. Come va? Natürlich niemand von io parlo di etnia, ma so che non è con quella bottiglia l'etnia, cioè non ha che un contorno definito. Se ci rifletto sopra e invito Jacques Derrida a prendere un tè, dopo un po' non c'è più assolutamente nulla, è tutto sparso per la terra, abbiamo decostruito addirittura anche la decostruzione stessa. Lo facciamo per sintesi, E su questo penso non attardiamoci.
Oh, ich stimme dir völlig zu. Es ist bei uns wird oft dieser feine Unterschied gemacht, Volksgruppe, Sprachgruppe oder ethnische Minderheit, sprachliche Minderheit. Und allgemein in den Staaten, die eher die Verschiedenheit der anderer, ethnisch anderer Gruppen nicht anerkannt haben, die haben sich in Europa nur dazu bereit gefunden, eben von Sprachminderheiten zu sprechen. Typischerweise auch Frankreich. In Italien hat es auch diese Kultur dann gegeben, dass man halt zumindest einen Schritt gemacht hat, Minoranze, Linguistike in der Verfassung zu verhandeln, nicht Ethnike, weil da beim Ethnike ein nationaler Anspruch dahinter ist. Aber international gesehen wird das sowohl das Wort Volksgruppe im deutschsprachigen Raum als auch National Minorities im Völkerrecht, im internationalen Recht, in der angelsächsischen Wissenschaft ist immer noch sehr gängig, sehr akzeptiert. Das wichtigste Abkommen zum Schutz ethnischer Minderheiten heißt also nicht von ungefähr Convention for National Minorities, the Protection of National Minorities. Und man meint damit eben nicht nur Sprachminderheiten, sondern was Gabriele gesagt hat, dieses Konstrukt an ethnischer Identität, das eine Gruppenidentität stiftet. Aber wo wir alle wissen, es ist nichts Ewiges, nichts Unfälliges, es ist konstruiert, es wird tradiert, es wird am Leben
erhalten, es geht wieder definiert.
Ja, man muss also mit zwei Worten, man muss nicht vor dem Begriff jetzt Angst haben, im Sinne, dass eine nationalistische Diskussion daraus wird, sondern man kann den Begriff auch ganz gelassen verwenden.
Ja. Sie haben sich vorhin ein bisschen negativ geäußert über diese Intellektuellen, die dieses zweisprachige Milieu genießen, die den Pietro Citati lesen zu Problemen germanistischer Natur.
Was selbstkritisch.
Ja. Nun, wir wissen, wie wir hier sitzen, alle, dass nur Bildung oder und Wissen über die andere Nation oder über die andere Gruppe der Lösung der Probleme dienlich ist. Nicht? Ich habe in den 60er Jahren, in den späten 60er Jahren in Padua Germanistik studiert. Ja? In Fachlingue Literatur Straniere, aber eben Deutsch als Hauptfach, und ich habe bei Professor Baioni meine Dissertation oder Daisy geschrieben. Und wie ich dann nach Südtirol zurückgekommen bin, musste ich mich ständig rechtfertigen. Was? Deutsch in einer italienischen Universität bei einem italienischen Professor, das kann ja
Giuliano Baioni.
Giuliano Baioni. Giuliano Baioni ist einer der anerkanntesten Kafka-Spezialisten im deutschen Sprachraum gewesen. Er ist ein wunderbarer Lehrer gewesen, hat an Kafuskere unterrichtet, ist großer Freund von Claudio Magris. Aber in Südtirol war ich ein rotes Tuch, das kann ich Ihnen sagen. Ich musste mich jeden Tag rechtfertigen, warum ich eigentlich etwas über die deutsche Literatur zu sagen habe, wenn ich doch so nicht in Innsbruck an der Haus- und Hofuniversität das gelehrt bekommen habe, bei einem Professor, der, ja gut, lassen wir das. Zusammenfassend, Wissen und Bildung kann uns dem Ganzen hier näher bringen, und wenn wir unsere jungen Leute dahin bringen, dass sie die Sprachen lernen wollen. Und wenn wir das in die Familien hineintragen, dass sie den Digit-Track als Abendnachrichten hören, nicht? Was in meiner Familie immer selbstverständlich war. Nicht?
Übrigens, Kafka ist bei unseren Jugendlichen ein Dauerbrenner.
Ja, ich freue mich sehr. Würde mich sehr
freuen. Ja.
Ich hätte noch eine Frage. Der Artikel 5, wie relevant ist dieser Artikel 5 überhaupt eigentlich für Südtirol? Also wie relevant ist dieser Artikel 5 dieser Verfassung hier in diesem Land?
Die Ausgangsfrage war das unter anderem.
Ja, das würde mich echt mal wirklich interessieren. Wie wird das einfach. Also wie wichtig ist die Verfassung hier in Südtirol überhaupt? Also gibt es dieses. So, dieses, also
Artikel 6 ist sicher viel wichtiger. Also von rein vom Verfassungsrechtlichen und der Anwendung im konkreten Recht ist zunächst mal der internationale Vertrag, der Pariser Vertrag, das Autonomiestatut und der Artikel 6 wichtiger als der Artikel 5. Ich weiß nicht, ob das geteilt wird. Aber das Autonomiestatut hat ja die sprachliche, den Schutz auch der, umfasst auch den Schutz der Minderheitensprachen und ist Verfassungsrecht. Autonomiestatut ist ein Teil der belgischen Verfassung. Ja. Somit war der Artikel 5 nie wirklich nötig, um vor dem Gericht dort zu kämpfen, darum, dass man nicht ständig diskriminiert wird, wie vielleicht als Slowene in Friaul das hat machen müssen. Oder Sarden getan haben, oder vielleicht Andres aus Syrien.
Also wenn wir nämlich dieses Projekt vorstellen, wo wir dieses Projekt sprechen, in Italien jetzt, ist es sowieso, meistens kommt einfach dieser Satz, ja, eure Autonomie ist sowieso eine ganz spezielle Autonomie. Es ist sowieso eine Autonomie, die eigentlich eben nichts mit Italien zu tun hat. Und das finde ich irgendwie ganz. Also einfach wie die Autonomie, die Südtiroler Autonomie aufgenommen wird, im restlichen Italien finde ich problematisch, schwierig, problematisch für die Italiener hier, problematisch für ganz, also das finde ich einfach, ist nochmal so ist nochmal eine Grenze, ist eine Grenze zu diesem eigentlich, zu diesem Land, zu dem diese Autonomie dazugehört. Sind wir dann?
Na, das ist ein anderes Problem. Das hat auch, glaube ich, eben diese Perzeption der Südtiroler Autonomie seitens von Staatsbürgern, die nicht hier leben, wäre eine zweite Diskussion. Ja. Man müsste hier aber auch erwähnen, dass der Artikel 5 für die meisten Sprachminderheiten Italiens lange Zeit leerer Buchstabe geblieben ist. Bis 1999 ist endlich ein echtes Gesetz, ein Staatsgesetz gemacht worden, Nummer 482, zum Schutz der Sprachminderheiten, das wirklich diese Zielbestimmung der Verfassung auch umgesetzt hat, besser oder echt umgesetzt hat. Und dieses Gesetz, ja, nach 10 Jahren könnte man jetzt mal eine Bilanz ziehen. Da müsste man vielleicht im Internet nachschauen, man findet auch die Berichte der Regierung dazu. Es funktioniert leider nicht so gut, wie sich diese Minderheiten erwartet hätten. Es wird mehr getan als früher, als in den ersten 50 Jahren Verfassung. Aber wenn man vielleicht mit Occitane aus Piemont spricht oder auch Sarden, Sabine, Sarden und Aberesch und kleinere Minderheiten, die es gibt, in Italien, dann ist das wirklich noch zu wenig, um echt auch zu überleben. Und auf Dauer so gesichert zu sein, gar nicht zu reden, davon auf das Niveau zu kommen, dass in Sprachminderheiten in Südtirol oder im Ausland halt in Friaul. Mhm.
Ja, ich muss nur sagen, dass ich werde diese schöne Versammlung in 5 Minuten verlassen.
Okay. Herzlichen Dank allen. Vielleicht nur 3 Dinge, die ich nur jetzt angestrichen habe. Stichwort Verantwortung, was Abdel gebracht hat, also was in Bezug auf Opfer. Also man wird vielleicht Opfer, aber man trägt dann nachher Verantwortung, wie man mit dieser Rolle umgeht, ob man sie weiterträgt oder ob man sie überwindet. Gabriele, der gesagt hat, das Bezug
Bedürfnis schaffen, dass der andere oder die andere Sprache, die andere Gruppe auch attraktiv ist, interessant ist, um deren Sprache zu lernen. Also dieses Bedürfnis muss geweckt werden. Ja. Hängt dann auch wieder mit einer anderen Gruppe zusammen, dass sie sagt, okay, ich öffne mich auch gerne und ich will auch attraktiv sein für die andere Gruppe, sei es, dass meine Zeitung von deutschsprachigen Lesern auch gelesen wird, sei es, dass meine Veranstaltungen von italienischsprachigen Besuchern besucht wird, sagen wir, da muss natürlich auch das Angebot attraktiv genug sein. Also es geht nicht nur darum...
Du hast auf den Punkt gebracht.
Okay, gut. Und alla fine, Laura che detto, check it, sie sind angebunden. Als ein Schlusswort, wenn wir diese Brückenfunktion vielleicht noch weiter ausbauen können, wäre es natürlich schön, aber da brauchen wir vielleicht noch ein paar Diskussionsrunden oder Workshops, um solche Brückenbaukurse zu machen.
Wir haben einen ganz kleinen Brunch hier, also wir würden Sie gerne alle einladen, noch ein bisschen zu bleiben. Herzlichen Dank. Die Zeitung wird am 15. Oktober erscheinen, also dieses gesamte Zeitungswort Polaroro, und wird auch verteilt irgendwie landesweit, vor allem in Bozen.
Wenn wir eine Kopie oder nicht?
Auf jeden Fall. Wir würden uns freuen, vielleicht bringen wir hier die Adresse beim Papier auf, dann können Sie alle die Mailadresse bitte aufschreiben. Ja. Das ist super.
Wird es via Mail geschickt oder was?
Und auch die Postadresse.
Als PDF?
Ja,
als Postadresse. Natürlich auch als Postadresse.
Ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,